Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen mit mir, Lisa Gerlach. Im Gespräch habe ich heute den Rostocker Autor Axel S. Meyer. Dieser Tage schreibt er vor allem Romane über historische Themen. Von der Wikingergeschichte bis ins 19. Jahrhundert ist wirklich alles dabei. Was ihn dazu inspiriert und welche aktuellen Projekte bei ihm anstehen, dazu hört ihr in der kommenden Stunde mehr. Und deshalb fackeln wir gar nicht mehr lang, sondern starten direkt rein. Schön, dass ihr zuhört.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, herzlich willkommen, Axel.
Ja, hallo Lisa.
Wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen damals?
Ja, also auch über Umwege würde ich sagen. Also früher, als ich klein war, wollte ich eigentlich Comiczeichner werden. Und habe auch, ich war sehr inspiriert von Batman und Superman und wollte auch am liebsten als gerechter Rächer über die Dächer springen und so. Und habe mir dann Geschichten ausgedacht. Die habe ich gezeichnet und das mit den Comics, mit den Sprechblasen und so. Und das waren ja so erste kleine Geschichten. Das waren jetzt noch keine literarischen Versuche, sondern ja, ich bin praktisch über die Comics und habe dann auch während des Studiums, habe dann meine Comics auch verkauft an Zeitschriften und Zeitungen und sowas. Und ich weiß noch, ich habe mal ein Semester, mein erstes Semester, was ich studiert hatte, das war Geologie und Paläontologie hieß das, weil ich einfach nicht wusste, ich wusste es noch nicht besser. Und dann habe ich damit einfach das hat mich nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das mit den Steinen und der Steinzeit?
Genau, mit den
und so.
Steinen und Fossilien, ja. Und den alten Dinosauriern. Und da saß ich dann irgendwann und habe mir das dann angehört, was der Professor vorne über die Paläontologie erzählt. Und dann dachte ich, dabei sind mir lauter Comicstrips eingefallen, weiß nicht so. Und dann habe ich da eine Serie draus gemacht, die nannte sich dann Steinzeitliches. So. Und ja, das waren dann Comicstrips und die immer so 2-3 Bilder und die habe ich dann an Zeitschriften verkauft und habe damit dann auch so Zeit, weil ja teilweise mein Studium mitfinanziert und dann später in der Germanistik sind mir solche Sachen nicht mehr eingefallen. Aber ich habe dann diese Comics weiter gemacht und habe dann auch so kleine Heftchen gemacht, die wir dann verkauft haben. Naja, und dann kam irgendwann durch das Studium und während des Studiums das journalistische Schreiben dazu, dann habe ich mit den Comics eigentlich weitgehend aufgehört und aus dem journalistischen Schreiben auf der einen Seite und so als Ausgleich dann auch, habe ich dann so Mitte der 2000er angefangen mit dem literarischen Schreiben.
Gebürtig kommt Axel Meyer übrigens aus Braunschweig, wo er dann auch Geschichte und Germanistik studiert hat. Aber hatte diese geschichtsträchtige Stadt denn auch einen Anteil an seinem heutigen Schaffen?
Dass ich historische Romane schreibe, würde ich nicht sagen, dass das seinen Ursprung in Braunschweig hat. Natürlich alles andere ja, dass ich überhaupt schreibe, weil ich komme ja daher und sind ja sozusagen die Grundlagen gelegt worden. Braunschweig ist natürlich eine historisch interessante Stadt, hat viel, viel zu sehen. Ich habe da auch Geschichte studiert, allerdings neuere Geschichte und meine Romane spielen ja alle im frühen Mittelalter oder auch im späten Mittelalter in der Neuzeit. Aber nee, kann ich so nicht sagen.
Und wie kam es eigentlich, dass du dann nach Rostock gezogen bist?
Das war Ende der 90er, da war ich dann fertig mit meinem Studium und hatte vorher schon für diverse Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, journalistisch also gearbeitet. Und dann habe ich mich beworben, auch bei diversen Zeitungen. Und ich weiß, mein Vater war damals hier 1997 bei der Hanse Sail und brachte mir von dort eine Ostsee-Zeitung mit. Und er sagte, ja, versuch's doch da mal. Ja, klar, warum nicht? Und da hat es dann geklappt.
Und seitdem lebst und schreibst du jetzt hier in Rostock. Aber du schreibst ja nicht in bzw. über Rostock. Also an welche Orte bist du denn bis jetzt so in deinen Romanen mit der Handlung schon gereist? Ich finde ja fast, dass sich da so eine Faszination für den Ostseeraum erkennen lässt.
Ja, also an welche Orte? Also das fing ja an damals. 2010 wurde der erste veröffentlicht und der spielte auch im hohen Norden, Schweden, Norwegen, auch in St. Gallen, weiß ich, war auch ein Handlungsort. Und ja, Ostseeraum natürlich. Das hängt zum einen damit sicherlich zusammen, weil ich hier wohne und weil mir die Gegend halbwegs vertraut ist. Schweden war ich häufig im Urlaub und fahre ich auch immer wieder gerne hin, auch Norwegen. Und ja, und Nordeuropa, jetzt der aktuelle Roman spielt dann hauptsächlich in der Nordsee, Flandern, Brügge, so die Ecke da hinten. Aber ja.
Ja, auf dein aktuelles Projekt wollen wir gleich nochmal eingehen. Aber du hast gerade eben schon mal erwähnt, dass du ja von Haus aus Historiker bist und Germanistik hast du auch mal studiert, hast du mir schon erzählt. Also das passt ja eigentlich perfekt auf das, was du jetzt tust beruflich. Inwiefern hat dich denn dein Studium beeinflusst oder inspiriert, mit dem Schreiben von historischen Romanen anzufangen?
Eigentlich auch nicht. Also Schreiben an sich ja, aber auch nicht die historischen Romane, die kommen da auch nicht her. Wie gesagt, ich habe ja neuere Geschichte studiert und dass ich jetzt historische Romane schreibe, ja, das ist eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber es hat sich so ergeben, würde ich sagen. Es ist, ich habe damals so Mitte der 2000er habe ich angefangen zu schreiben. Ich weiß noch, wir haben damals im Freundeskreis mal viel geredet. Man könnte ja mal ein Buch schreiben und alle haben geredet. Und ich habe gesagt, ich fange einfach mal an, eine Geschichte zu schreiben. Und das wurde dann so ein Krimi. Einfach, das waren einfach nur so ein paar Fingerübungen.
Und den hast du auch unter einem anderen Namen geschrieben, oder?
Ja, der ist dann später mal veröffentlicht worden. Tatsächlich, ich bin damit nicht so sehr zufrieden mit diesem Krimi und deshalb habe ich gedacht, dann lieber doch einen anderen Namen nehmen. Aber der ist viele Jahre später erst veröffentlicht worden. Aber das war so das Erste und ja, und dann habe ich so überlegt, ein Krimi, ja, ist ganz interessant, aber ich wollte dann doch nochmal was anderes machen und das war dann irgendwie so eine, ja genau, ich war damals in, ich weiß nicht, Heiterbu, kennst du das?
Nee.
Heiterbu, das ist gar nicht so weit von Lübeck, also Schleswig-Holstein, hinter Kiel. Das ist so eine alte Wikingerstadt. Das ist wieder aufgebaut worden, ist jetzt so ein Freiluftmuseum. Und da war ich mal und fand das sehr faszinierend, diese Geschichte, die, wie sie dargestellt wurde mit dem alten Schiff, was da ausgestellt ist. Und da stieß ich auf so eine Figur, das war der Nordmissionar Ansgar. Und dann habe ich so über den gelesen und dann fand ich das wahnsinnig spannend, was der so erlebt hat, als er dann nach Schweden hin ist und dann die Heiden da missionieren wollte und dafür auch mächtig Prügel bezogen hat. Und so kam das eigentlich zu dem ersten Roman. Und da bin ich dann dabei geblieben bei der Historie.
Ja, und deine Romane basieren ja auch auf realen Personen der Geschichte. Da ist natürlich dann die Anschlussfrage, wie viel ist denn da Realität und wie viel ist Fiktion?
Ja, das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Also gerade bei denen, die im 9., 10. Jahrhundert spielen, aus der Wikingerzeit, da ist natürlich viel Freiraum, weil wenig bekannt ist. Gibt dann so ein paar Steine, die sie damals gemacht haben, wo da ein bisschen was eingehämmert wurde und in den Runen und später wurden dann die Sagas aufgeschrieben, aber das war dann auch schon im 13., 14. Jahrhundert. Also da sind viele Freiräume mit den Wikingern und da konnte ich mir viel ausdenken. Also da ist viel Fiktion sicherlich dabei, aber es weiß ja auch keiner besser oder kaum jemand. Und je weiter ich dann in der Geschichte vorangeschritten bin, also dann war ja das 16. Jahrhundert das Handelshaus, dann war der Karl von Linné, das war das 18. Jahrhundert und jetzt zuletzt Otto Lilienthal, 19. Jahrhundert, desto mehr Urkunden und Zeugnisse gibt es natürlich, an denen man sich orientieren kann und sollte auch.
So ein Roman, der auf Geschichte beruht, erfordert ja auch, wie ich mir zumindest vorstellen kann, ganz viel Recherche. Erzähl mal, wie gehst du daran?
An die Recherche.
Gehst du in Museen, wälzt du Geschichtsbücher, verbringst du stundenlang im Internet und klickst dann immer wieder auf den nächsten Hyperlink zum Thema im Online-Lexikon oder fährst du zu den Orten hin? Wie machst du das?
Ja, von allem so ein bisschen, was du eben gerade schon aufgezählt hast. Also es fängt natürlich damit an, wenn ich eine Idee habe, dass ich mir einen groben Überblick verschaffe. Im Internet natürlich, Wikipedia und da gibt es ja Möglichkeiten. Dann gucke ich, ob es darüber schon Romane gibt. Wenn nein, okay, dann tauche ich tiefer ein in die Sache. Und das wird ja dann immer mehr und immer mehr. Dann hole ich mir Bücher, also entsprechende historische Fachbücher besorge ich mir. Ich spreche mit Experten. Und natürlich, wenn es sich anbietet, wenn es möglich ist, fahre ich dann auch zu den Handlungsorten hin. Das ist dann immer eine ganz, ganz tolle Sache, wenn dann die Orte, die zuvor praktisch nur in meiner Fantasie und aus Büchern existiert haben, und ich dann dahin fahre und sehe, wie es wirklich ist, beziehungsweise wie es damals gewesen sein könnte. Das war, weil es jetzt gerade passt vielleicht, also zu dem aktuellen Roman, der ja in Brügge spielt, in Belgien, im heutigen Belgien. Da gab es damals so einen großen Hafen in der Nähe von Brügge. Sluis heißt der Ort. Und da waren wir jetzt in diesem Frühjahr und da ist nichts mehr zu sehen. Da ist nur noch Wiese. Aber früher war da ein Meeresarm, der praktisch bis dahin reichte. Und das ist natürlich dann faszinierend. Da muss ich mir, stehe ich dann da und muss mir das so versuchen vorzustellen. Aber die haben das auch ganz toll gelöst. Also man, es gibt dann so Schautafeln, da kann man sich das anlesen und auch so eine 3D-Animation, so eine Stände. Also es ist schon toll.
In seinen Geschichten taucht Axel ja immer komplett in eine andere Welt ein. Wir haben also mal zusammen überlegt, wo man denn in Rostock abtauchen kann in eines seiner Bücher, und wir sind dann zwischen Blumen und Blättern gelandet. Im Botanischen Garten haben wir über sein Buch Der Mann, der die Welt ordnete gesprochen, das die Geschichte des Naturforschers Carl von Linné literarisch verarbeitet.
Du musst ja jetzt eigentlich dir unheimlich viel über Pflanzen angeeignet haben, um diese Geschichte von Linné wirklich erzählen zu können. Wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe mich schon vorher sehr für Pflanzen interessiert und natürlich dann für das Buch noch weitere Fachliteratur gelesen und so. Aber es ist ja kein Fachbuch über Pflanzen an sich, sondern es geht ja hauptsächlich um den Carl von Linné, den Naturforscher. Das Neue, was er gemacht hat. Er hat also in dieses Chaos, was es vorher gab, also da hat jeder Wissenschaftler, hat die Pflanzen irgendwie, wie ihm gerade das in den Kopf kam, hat dem Namen gegeben. Da entstanden dann so ganz lange Wortungetüme, auf Lateinisch war das damals alles. Und er hat gesagt, da blickt ja keiner mehr durch. Wir müssen da ein System reinbringen. Und dann hat er versucht, dann die Pflanzen anhand ihrer, ja, wie sag mal, Sexualorgane. Das war damals ein Skandal. Also es gibt ja die Stempel und die Staubfäden und sowas. Und dadurch hat er versucht, die zu klassifizieren. Und dann hat er denen Namen geben wollen. Und zwar, das Besondere, was er gemacht hat, war die binäre Nomenklatur. Also das heißt, jede Pflanze besteht aus einem Artnamen und einem Gattungsnamen, also zwei Namen. Das können wir hier gleich mal sehen an den Pflanzen. Jetzt stehen wir hier zufällig. Das hier haben wir jetzt hier den Teucrium scorondonia. Und dahinter siehst du, da steht das L, L-Punkt.
Und das steht für Linné?
Das steht für Linné. Das heißt, also das ist das sogenannte Autorenkürzel. Und das steht hinter jeder Pflanze, wer dieser Pflanze den Namen gegeben hat. Und das ist jetzt hier ein Salbei-Gamander. Ja, und dem hat er den Namen gegeben. Und er hat Tausenden von Pflanzen den Namen gegeben. Wo du überall siehst, hier überall ist ein L dahinter.
Hast du denn auch eine Lieblingspflanze?
Ich habe mehrere Lieblingspflanzen eigentlich. Also ich bin selbst Naturgärtner, wenn du so willst. Also ich mag die alten Naturkräuter, so diese Wildpflanzen, den Natternkopf zum Beispiel, eine ganz, ganz tolle Pflanze, wo die Bienen total drauf abfahren. Und mein Lieblingsbaum zum Beispiel, da steht hier auch einer von, der steht da hinten, das ist der Mammutbaum.
So, jetzt sind wir hier an diesem wunderschönen Julitag auf einer sonnigen Bank angekommen und hier fließt ein Bächlein, die Schmetterlinge und Bienen fliegen und das ist alles sehr, sehr schön hier im Botanischen Garten. Ich kann also gut verstehen, warum du dieses Thema für das Buch ausgewählt hast. Und das Buch trägt den Titel Der Mann, der die Welt ordnete. Warum hast du dich für diesen Titel entschieden?
Ja, weil Carl von Linné damals ja die Welt, wenn du so willst, geordnet hat, die Natur. Er hat ja die Pflanzen, den hat er die Namen gegeben, die hat er versucht zu klassifizieren, aber nicht nur den Pflanzen, sondern auch den Lebewesen, also den anderen Lebewesen, den Tieren, den Menschen. Er war der festen Überzeugung, dass Gott alles geschaffen hat, auf einer Insel, alle Pflanzen, alle Tiere, und genau so sind sie auf Ewigkeit unveränderlich. Also da kann nichts passieren. Er hat aber selbst gemerkt, irgendwann, dass das nicht so ganz hinhaut Und darum dreht sich auch das Buch so ein bisschen, als er nämlich merkt, dass sein System, diese Artenkonstanz, nicht so funktioniert, sondern dass sich die Arten sehr wohl verändern.
Und natürlich hat Axel auch noch eine passende Stelle aus seinem Buch vorgelesen.
In diesem Prolog geht es darum, dass Carl von Linné kurz vor der Veröffentlichung seines großen Werkes so eine Exkursion macht. Und das gab es damals wirklich, das hat er gemacht. Da kamen da 100, 200 Leute und sind mit ihm in die Natur bei Uppsala. Das ist in Schweden, nördlich von Stockholm, sind sie gewandert. Und er hat dann erzählt zu den Pflanzen, wie wir vorhin mit dem Natternkopf oder was weiß ich irgendwie. Der hat dann zu den Namen und sowas erzählt. So, und jetzt hat er dann die Leute in den Wald geschickt oder in die Felder, damit sie was suchen. Und jetzt kommen sie dann so langsam zurück und zeigen ihm und er erzählt dazu was. Nach dieser Vorstellung will ich die Exkursion gerade für beendet erklären, als wie aus dem Nichts ein Mann vor mir auftaucht. Er scheint sehr alt zu sein und ist wie ich nicht besonders groß. Er sieht krank aus, blass, und sein Gesicht ist verdorrt wie eine getrocknete Pflaume. Kopf und Schultern hält er leicht vorgebeugt, wie unter einer niederdrückenden Last. Er trägt keine Perücke, das graue Haar steht ihm ungekämmt vom Kopf ab. Unter halb geschlossenen Lidern stiert er mich an, trotzdem kann ich seine Augen sehen, scharfe, durchdringende Augen, die leuchten wie die blauen Blüten des Vergissmeinnichts. Mir ist, als spieße er mich mit seinem Blick auf, als sehe er tief in mich hinein mit seinem wilden, feindseligen Blick. Ich habe diesen Mann nie zuvor gesehen, weder in Uppsala noch anderswo, glaube ich zumindest. Oder täusche ich mich? Aus einem unerfindlichen Grund drängt sich mir das Gefühl auf, ihn doch zu kennen. Aber woher nur? Er greift unter seinen Mantel und holt eine Botanisiertrommel hervor, die er mir hinhält, ohne ein Wort zu sagen. Ein unangenehmes Kribbeln durchfährt mich. Ich weiß nicht warum, aber ich will diese Büchse nicht von ihm haben. Die anderen Leute stehen im Kreis um uns herum und warten ab, was geschieht. Nach kurzem Zögern überwinde ich mich und nehme ihm die Trommel ab, öffne sie und greife hinein, vorsichtig und behutsam. Als könne darin etwas sein, das nur darauf wartet, in meine Finger zu beißen. Als ich den Fremden erneut anblicke, sehe ich, wie er den Mund zu einem hämischen Grinsen verzieht. In der Trommel ist etwas, das sich wie eine Pflanze anfühlt. Ich ziehe es heraus und halte ein vertrocknetes, krautiges Gewächs mit eigenartig geformten, schwefelgelben Blüten in der Hand. Ich erkenne die Pflanze sofort und zucke zurück, als hätte ich mir daran die Finger verbrannt. Die Pflanze fällt zu Boden und als ich wieder aufschaue, sehe ich, wie der Fremde in der Menschenmenge abtaucht. Nur sein Kopf mit dem wirren Haar ist noch zu erkennen. Dann ist der Mann verschwunden. Ein Student hebt die Pflanze auf, betrachtet sie und sagt, sie gleicht in Wuchs und Blattform dem Leinkraut Linaria. Solche Blüten habe ich aber noch nie gesehen. Ich beginne zu schwitzen und wische mir mit der Hand über die feuchte Stirn. Die Kopfschmerzen sind zurück, schlimmer als am Morgen. Diese Pflanze gibt es nicht, flüstere ich mit heiserer Stimme. Sie hat nie existiert und sie wird nie existieren. So etwas Ungeheuerliches hat Gott in seinem Schöpfungsplan nicht vorgesehen. Diese Pflanze ist ein Monster. Und damit beginne ich zu fallen und stürze meinem Ende entgegen.
Zurück im Studio wollte ich dann noch ein bisschen mehr über Axel persönlich herausfinden. Und wie ginge das besser als mit einer Schnellfragerunde?
Wir starten mit der ersten Frage. Kaffee oder Tee?
Tee, unbedingt.
Bist du Hunde- oder Katzenmensch?
Also wir haben eine Katze und daher würde ich sagen Katzenmensch, obwohl ich mit der Katze ziemlich oft im Streit bin.
Lieber Happy End oder ein offenes Ende?
Oh, ist eine gute Frage. Sowohl als auch.
Sonntagsausflug in die Natur oder lieber ins Museum?
Auch beides, also Natur.
Welches deiner Bücher war bis jetzt am meisten Arbeit?
Also das erste hat am längsten gedauert, da habe ich 3 Jahre dran gearbeitet. Aber es ist jedes Mal wieder ganz viel Arbeit. Also tolle Arbeit, die Spaß macht, aber es ist, ja, also das erste würde ich sagen, ja.
Historischer Roman, lieber nah an den Fakten bleiben oder literarisch ausschmücken?
An den Fakten bleiben. Und literarisch ausschmücken, ja, wie ich vorhin schon sagte, das ist immer ganz schwer. Da muss man, die Balance muss stimmen. Die Balance muss stimmen zwischen historischen Fakten und Spannung und einer spannenden Geschichte.
Deine Lieblingsstadt im Ostseeraum ist?
Rostock.
Welche Superkraft hättest du gerne?
Welche Superkraft?
Zeitreisen?
Ja, warum nicht? Ja, okay, Zeitreisen, ja.
Wenn du dich in irgendeinen deiner Romane reinbeamen könntest, welcher wäre es?
Ich glaube, ich würde gerne mit Carl von Linné mal durch die Natur wandern und dass er mir dann die Pflanzen erklärt.
Und die letzte Frage, lieber nie wieder lesen oder nie wieder schreiben?
Das eine geht ja ohne das andere nicht. Also ich kann nicht schreiben ohne zu lesen. Also es, und ja, weiß ich nicht.
Okay, einige Fragen müssen auch manchmal ungeklärt bleiben. Aber die nächsten Fragen, die bleiben es hoffentlich nicht. Denn was ich mich eben gefragt habe, nachdem wir dich jetzt ein bisschen besser auch privater kennengelernt haben, wie läuft denn eigentlich so beim Schreibprozess jetzt so dieses Handlung um reale Gegebenheiten, die du ja historisch dann gegeben hast, herumspinnen ab? Also wovon lässt du dich dabei inspirieren? Du hast ja nicht alles im Geschichtsbuch stehen, was da jetzt privat bei den Figuren abgelaufen ist, sozusagen.
Ja, wie gesagt, also erstmal verschaffe ich mir einen groben Überblick und dann gucke ich, welche historischen Figuren sind wichtig, welche Daten sind wichtig, welche politischen, wirtschaftlichen Zusammenhänge sind wichtig. Und dann muss ich gucken, wie kriege ich in diese ganze Sache, die ich da erzählen will, einen ordentlichen Spannungsbogen rein. Und das funktioniert nur mit den Gegebenheiten eigentlich nicht so. Also das ist nicht dicht genug, man braucht noch Zusatzfiguren. Und das ist dann, ja, das wird dann immer weiter verfeinert. Also das ist, also es entsteht ein grobes Konzept. So, und dann schreibe ich aus diesem groben Konzept schon mal so ein erstes Exposé. Mit dem, das schicke ich dann meinem Agenten und der ist dann so praktisch der Erste, der muss sein Okay geben und dann muss der Verlag sein Okay und dann wird das immer weiter verfeinert und dann muss ich gucken, welche Figuren sind wichtig und wo stelle ich die hin, sodass es, dass es die Geschichte trägt.
Ja, jetzt hat ja jede Schriftstellerin, jeder Schriftsteller irgendwie einen anderen Arbeitsalltag. Also einige sind dann so die Nachteulen, die dann die ganze Nacht durchschreiben und oder am Wochenende so einen Inspirationsschub haben. Andere schreiben immer mal wieder in ihr Notizbuch, handschriftlich oder digital, Laptop schnell aufgeklappt, in der Handy-Notiz-App. Ich habe alles schon gehört. Wie ist denn dein Schreiballtag?
Also ich arbeite ganz konservativ zu Hause im Arbeitszimmer. Und also wenn ich dann mal einen ganzen Tag Zeit habe zum Schreiben, koche ich erstmal Tee. Ich habe immer Tee dabei stehen. Ich trinke so beim Schreiben bestimmt 3, manchmal sogar 4 Liter Tee. Schwarz, grün, weiß, egal. Und höre dabei Symphonien manchmal. Angefangen hatte ich mal mit Filmmusik, weil, also ich kann auch sehr gut in Stille schreiben, aber irgendwann wird es ein bisschen langweilig, merke ich so. Und dann brauche ich ein bisschen, nach 3, 4, 5 Stunden, keine Ahnung, vielleicht mal so einen kleinen Kick und dann ein bisschen Musik dazu hören. Und da habe ich mal Filmmusik, aber damit war ich ziemlich schnell durch. Und also es muss Musik sein, die mich nicht ablenkt. Es darf kein Gesang dabei sein. Und das sind Symphonien, so getragene, und sind natürlich da klasse. Vor dem Schreiben, dann ja, mache ich das eigentlich, also wie ein Fußballspieler, bevor die aufs Feld gehen oder bevor das Spiel anfängt, machen die sich ja auch warm. Und ich lese dann also erstmal ein paar Seiten, um ja in diesen Sprachrhythmus, in dieses Sprachgefühl zu kommen, bevor ich dann selbst anfange zu schreiben.
Wir wollen vielleicht noch einmal auf ein konkreteres Beispiel kommen. Und zwar habe ich den natürlich auch mal gelesen. Ich wollte ja wissen, mit wem ich hier heute spreche. In deinem zuletzt veröffentlichten Roman von 2023, Der Sonne so nah, da geht es ja um die Geschichte der Luftfahrt. Also wir tauchen ein in das Leben von Otto Lilienthal und von Graf Zeppelin. Und letzterer wuchs, wenn ich mich da richtig erinnere, ja auch im schwäbischen Raum auf. Und das hast du ja auch aufgegriffen, indem du dann den Dialekt verschriftlicht hast. Und ich musste da als Norddeutsche durch und durch echt erstmal wirklich einen Moment überlegen bei, oh Gott, jetzt muss ich es hier vorlesen. Ich schlag dir gleich so auf de Kapperdach, dass du aus de Auger guckst, wie an AFM Käfig. Das war jetzt kein gutes Schwäbisch, ich kann es leider nicht. Aber kannst du es? Also wie hast du dich denn jetzt in diesen Dialekt reingearbeitet?
Oh, da habe ich das Internet zu Rate gezogen und da gibt es ein schwäbisches Wörterbuch und da habe ich mir die ganzen Schimpfwörter raussuchen lassen. Das steht jetzt da, was du vorgelesen
also
hast.
Also der Affe im Käfig ist ein Schimpfwort?
Ja, oder na, Schimpfwort, aber es ist schon so ein bisschen derbe. Auch dann den Betreiber angeschrieben und auch um ein paar Detailfragen zu klären. Ja, wie gesagt, ich habe dann überlegt, weil zum Beispiel die Figur des Graf von Zeppelin, da habe ich gelesen, dass er ja doch durchaus zum Jähzorn neigte und ein bisschen cholerisch war und dünnhäutig. Und das passt natürlich schön, ihn dann ordentlich fluchen zu lassen. Und da er Schwabe ist, dann auch in diesem Dialekt, fand ich einfach ganz nett. Und ich habe ja auch im Buch, es gibt dann später spielen ein oder zwei Szenen in Berlin. Und die habe ich dann richtig derbe Berlinern lassen. Da habe ich dann eine Bekannte gefragt, die hat mir die Sätze, die ich haben wollte, übersetzt. Und nachher ist dann noch eine Schauspielerin, die in Otto Lilienthals Leben eine größere Rolle spielt. Das ist eine Holländerin, eine Niederländerin. Und um der so einen gewissen Dialekt zu geben, auch in ihren Dialogen, da habe ich dann jemanden gefragt, der Niederländer ist, der in Deutschland lebt, wie er denn sprechen würde, wie er also auch mit dem immer noch mal wieder so ein niederländisches Wort da reinwerfen und so.
Du hast es ja trotzdem dezent eingesetzt, also es war jetzt nicht super anstrengend zu lesen für die standarddeutsche Leserin. Du hast den Dialekt ja hauptsächlich auch im familiären und dörflichen Kontext auf der Handlungsebene verwendet. Inwieweit findest du es denn wichtig, dass man auch zum Beispiel von der historischen Sprache in die moderne Standardsprache abweicht? Also jetzt bei Mittelalterromanen zum Beispiel aus Gründen der besseren Verständlichkeit, wir können die ja nicht auf Mittelhochdeutsch schreiben.
Ja, also das im Vordergrund steht natürlich die Verständlichkeit. Es darf das Lesen, würde ich sagen, nicht beeinträchtigen. Also, dass die Leute dann ja sagen, was soll das hier? Ich verstehe das nicht und legen das Buch weg. Also, das muss schon verständlich sein. Deshalb gibt es von diesen Mundarten, von diesen Dialekten auch immer nur so kleine Einsprengsel da in der Geschichte, die man rein theoretisch auch überlesen kann. Oder ich weiß nicht, ob es dich gestört hat oder.
Ich musste einfach nur einen Moment drüber nachdenken, aber ja. Dann fand ich es eigentlich sehr originell.
Ja, okay. Ja, das ist ja wunderbar. Dann habe ich ja das erreicht, was ich erreichen wollte.
Die Wikinger sprechen bei dir dann modernes Deutsch sozusagen?
Ja, also modernes Deutsch auch nicht. Also es gibt gewisse Wörter, die würde ich, also zum Beispiel das Wort, das habe ich mal selbst gelesen in einem Roman, da ging es um die alten Römer und dann stand da irgendwie, ja, und er klappte automatisch oder er nahm automatisch seinen Helm ab. Da dachte ich, automatisch und Römerzeit, das passt nicht so ganz. Aber sonst natürlich sprechen die Wikinger nicht so, wie sie damals gesprochen haben, in meinen Romanen. Und ich bin das auch mal gefragt worden, jetzt zu dem Carl-Linné-Roman, warum ich denn ihn da nicht im Altschwedischen sprechen lassen würde. Ja, aber es versteht ja keiner. Also kaum jemand versteht es. Und damit, ja,
hättest du vielleicht eine Leserschaft von 2 bis 3 Leuten?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, jetzt bist du ja nicht der einzige Autor, der über historische Thematiken schreibt. Und jeder und jede Autorin hat ja dann auch wieder so einen eigenen Stil. Also bei einigen wird es dann ganz virtuos und experimentell. Bei dir habe ich irgendwie zumindest den Eindruck gehabt, dass es dir auch darum geht, die Handlungsebene und auch die Spannungsbögen jetzt nicht zu vernachlässigen. Du meintest ja auch gerade, Verständlichkeit auch in der Sprache ist dir wichtig. Wer war denn, als du angefangen hast, so deine Zielgruppe, wenn man jetzt dieses Schreibziel sozusagen vor Augen hat?
Als ich angefangen habe, meinst du mit dem Krimi oder schon damals dann mit dem
Vielleicht ab dem historischen Roman. Also wen hast du dir vorgestellt? Wer sitzt da mit deinem Buch auf dem Sofa und liest das?
Ich glaube, der erste Adressat bin ich dann selbst gewesen. Also ich musste mir eine Geschichte ausdenken, die mir selbst halbwegs, die mir selbst gefallen würde natürlich. Also da habe ich nicht so den Leser oder die Leserin im Kopf gehabt, sondern ja, erstmal geguckt, was mich so ansprechen würde, was ich spannend fände. Und ich mache es ja dann auch so, dass ich natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt während der Schreibarbeit dann irgendwann die Teile auch rausgebe an Testleserinnen und Testleser. Das sind Freunde, die das schon seit einigen Jahren machen, seit vielen Jahren teilweise schon bei mir. Und ja, das sind natürlich dann so die ersten. Und aber ich würde nicht sagen, dass ich die dann permanent alle im Kopf habe, während ich schreibe. Es ist,
Hast du denn heute einen Anhaltspunkt darüber, wer deine Zielgruppe ist? Also hast du da irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Auf Lesungen vielleicht? Wer sitzt denn da?
Ja, es gibt schon natürlich eine gewisse Leseklientel, die historische Romane bevorzugen. Und das ist eine Gruppe, die mal mehr, mal ist es in, historische Romane zu lesen, mal lässt es wieder ein bisschen nach. Ja, man könnte natürlich denken, weil meine Protagonisten in der Regel Männer sind, dass es eher so ein männliches Lesepublikum ist. Das mag auch sein, aber es sind auch sehr viele weibliche Leser.
Und Altersgruppe?
Die Altersgruppe.
Also könnten zum Beispiel auch Jugendliche Gefallen finden an deinen Büchern? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde denken, das ist offen. Also gerade die Wikinger-Geschichten sind ja so eine Abenteuergeschichten, eigentlich die auch Jugendlichen oder jüngeren Leuten gefallen können oder gefallen.
Also nicht FSK 18.
Naja, gerade bei dem ersten Roman, da habe ich da auch noch nicht so Rücksicht drauf genommen, so dass man vielleicht manche Gewaltszenen nicht ganz so ausarbeiten sollte oder etwas vielleicht im Wagen lasse. Aber ich weiß, es haben auch jüngere Leute gelesen, die aber, ich glaube, nicht hinterher traumatisiert waren.
Das ist doch schon mal gut. Niemand wurde traumatisiert. Kriegst du denn auch Rückmeldungen von Geschichtsnerds, die deine Bücher lesen und denen dann vielleicht so kleine Fehler auffallen oder so?
Ja, doch, da kriege ich immer mal wieder, wenn ein Buch rausgekommen ist, dann kriege ich immer mal wieder Rückmeldungen natürlich. Auch, ich finde es ja ganz schön, wenn die Leute mich anschreiben und sagen, du auf Seite so und so, das könnte vielleicht ein anderer Begriff sein, historisch gesehen, oder da hast du vielleicht nicht ganz so genau geguckt oder irgendwie sowas. Es kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Und ich finde es ja ganz gut, wenn die Leute mich anschreiben, dann schreibe ich zurück und sage, ja, danke für den Hinweis. Gebe den Hinweis auch an den Verlag für die nächste Auflage weiter, anstatt dass die Leute dann gleich Wut in Brand in die Tastatur hacken und bei Amazon oder wo auch immer ihren Frust loslassen. Es gibt sowieso, gibt es auch immer.
Also bei der nächsten Auflage kann man es besser machen, aber vor der ersten Auflage muss natürlich auch geprüft werden, ob diese Geschichtsfakten stimmen. Machst du das alles noch selber oder übernimmt das auch das Lektorat?
Na, das macht schon, also das mit den historischen Fakten, das kann das Lektorat gar nicht leisten. Also die gucken natürlich auf die Figurenstimmigkeiten, auf den Handlungsbogen, aber das sind ja auch keine Historiker in dem Sinne. Und das muss ich schon selbst in Vorleistung gehen. Wie gesagt, ich habe da so ein paar Experten, die ich da auch immer mal wieder fragen kann. Nichtsdestotrotz rutscht da immer mal wieder was durch. Also, und das können Kleinigkeiten sein. Ich weiß, beim ersten Buch, da hatte einer einen Bogen und dann habe ich dem gesagt, der Bogen besteht aus, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aus irgendeinem Seilmaterial. Und dann kriegte ich auch einen Brief und sagte, naja, das geht ja gar nicht. Und in den nordischen Regionen bestehen die, glaube ich, aus Tierhäuten oder Därmen, so die Bogen sehen, irgendwie sowas, weil das andere sich dann würde zu schnell reißen. Und okay, ja klar, habe ich gerne mit angenommen. Und solche Sachen, aber bis hin halt auch, dass man mal irgendwie einen Vornamen verwechselt oder sowas, ja. Aber wie gesagt, es sind eigentlich Kleinigkeiten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und auch im nächsten gibt es nicht allzu viel zu beanstanden.
Ja, dein letztes Buch, wir haben gerade schon ein bisschen ausführlicher beim Dialekt drüber gesprochen, das handelte von Luftfahrtgeschichte, ist also auch im Vergleich jetzt zu deinen anderen Büchern am nächsten an unserer Zeit dran. Was hat dich denn an dem Thema so interessiert? Wie bist du drauf gekommen?
Bei den anderen Büchern, muss ich sagen, gab es immer irgendwie so eine Begegnung oder irgendwie so ein Fund, dass ich da irgendwie drauf gekommen bin. So ein Initial, das gab es in diesem Fall nicht. Das war wohl, also mein Vater ist ein sehr begeisterter Flieger immer gewesen und für den war die Fliegerreise sein Leben. Das heißt, ich bin schon aufgewachsen eigentlich auch zwischen Fliegerbüchern und Flugmodellen und war mit ihm auf dem Flugplatz. Und der Name Otto Lilienthal war mir da durchaus geläufig. Und irgendwann hatte ich mal nachgelesen über Lilienthal und fand, das ist auch eine spannende Figur. Das ist so eine spannende Persönlichkeit. Und es gibt natürlich viel Literatur über ihn, aber Romane in dem Sinne nicht so. Und ich habe dann ja, wollte auch nicht einfach nur eine etwas humorvolle Biografie über ihn schreiben, sondern ich brauchte noch einen anderen Dreh. Und dann habe ich hin und her überlegt und habe dann festgestellt, dass der Zeppelin ja ein Zeitgenosse von ihm war, der ja aber auch sehr im Gegensatz zu ihm steht. Der Lilienthal kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, der Zeppelin aus einem adligen Haushalt, also ist sehr begütert aufgewachsen. Dann war ein Gegensatz, Lilienthal ist später sehr pazifistisch eingestellt gewesen, während der Zeppelin ja bis zum General, also eine militärische Karriere verfolgt hat. Lilienthal war sehr sozial auch, ein sozialer Arbeitgeber. Der hat zum Beispiel als einer der ersten Arbeitgeber überhaupt seine Mitarbeiter am Gewinn der Firma beteiligt, während der Zeppelin war eher so ein, wie würde man sagen, jetzt heute so ein konservativer Kapitalist vielleicht ist. Und so gab es also wirklich schöne Gegensätze, die ich daraus arbeiten konnte. Und dann habe ich das praktisch ja parallel erzählt, diese beiden, zumal es ja dann noch die unterschiedlichen Flugtechniken gibt. Also die Luftfahrt auf der einen Seite und die mit dem Zeppelin, also mit diesen großen Luftschiffen, die waren völlig überzeugt, das ist die Luftfahrt der Zukunft. Das andere, was der Lilienthal macht, ist Quatsch. Das ist Unfug, das ist vielleicht ein kleiner Sport, ein netter Sport, lustig, aber das wird sich niemals durchsetzen. Wohingegen Lilienthal und die anderen Verfechter der Flügeltechnologie gesagt haben, dass das andere nicht hinhauen kann. Und auch diese Gegensätzlichkeit der Technologien.
Ja, spannend, dieser Gegensatz und wie sich das dann im Laufe der Geschichte entwickelt. Ich habe dir ja so als Hausaufgabe gegeben, sozusagen eine Stelle rauszusuchen, die inhaltlich oder handwerklich, also vom Schreibhandwerk her, ganz spannend ist. Welche Stelle hast du denn ausgewählt aus Der Sonne so nah?
Ich habe die Stelle ausgewählt, die im Buch, ich muss zugeben, etwas später kommt, also schon in der zweiten Hälfte. Und das ist das erste Mal, wenn Otto Lilienthal abhebt. Damit ihm das gelingen kann, waren wahnsinnig viele Vorarbeiten nötig. Das Kapitel heißt Ein Gefühl größer als alles. Soll es nun dazu kommen, dass er wirklich zum ersten Mal mit diesen Flügeln, die er über Jahre, Jahrzehnte mit seinem Bruder konstruiert hat, die haben alles Mögliche versucht, aber diesmal soll er wirklich frei fliegend in einer Sandkuhle in Derwitz, das ist westlich von Berlin, soll er dann abheben. Und zwar ist das im Sommer 1891. Otto war bereit. Er stand zwischen den Flügeln im Flugapparat, hatte die Unterarme auf die gepolsterten Vorrichtungen gelegt und mit den Händen die Griffe gepackt. Rechts und links von ihm hielten sein Bruder Gustav sowie ein junger Bursche namens Hugo Eulitz die Flügel fest, damit der Wind, der den Hang der Sandgrube hinaufwehte, den Flugapparat nicht umstieß. Auf diesem Hügel am Rande der etwa 6 Meter tief abfallenden Grube bei der Mühle von Derwitz sollte Otto das Kunststück gelingen, auf das sie seit Jahrzehnten hinarbeiteten. Der erste Flug. Und dann war es soweit. Auf Ottos Kommando ließen Gustav und Eulitz die Flügel los und als Gustav einen Schritt nach vorn machte, spürte er sogleich, wie der Wind kräftig unter die Flügel drückte. Otto wartete auf ein Zeichen Kassners, der mit seiner auf einem Dreibein montierten Kamera hantierte. Kassners Fotografie des ersten fliegenden Menschen sollte dieses Ereignis weithin bekannt machen. Wenn denn alles klappte. Endlich hob Kassner eine Hand. Otto posierte, setzte eine konzentrierte Miene auf und dann war das erste Bild im Kasten. Otto im Fluggerät, am Abhang stehend, absprungbereit, einen Fuß im Ausfallschritt vorgesetzt. Wieder wartete er, bis Kastner für die nächste Aufnahme bereit war. Und dann sprang Otto ab. Er segelte den Hang hinunter, dann ein Stück durch die Grube. 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter. Er dachte nichts, fühlte nur, und das Gefühl war unbeschreiblich, überwältigend. Wind umströmte ihn, rauschte in seinen Ohren, Schwerelosigkeit. Bis in alle Ewigkeit könnte er weiterfliegen. Unsichtbare Kräfte trugen die Flügel, trugen ihn. Er blickte nach unten, sah den Erdboden, vielleicht 4, 5 Meter unter ihm, und das war ein Fehler. Denn durch den abwärts gerichteten Blick veränderte er unbewusst seine Körperhaltung. Die Flügel kippten ab und er verlor die Kontrolle über das Fluggerät. Der Boden kam plötzlich sehr schnell näher. Otto stürzte, stürzte, stürzte und dann landete er hart im Sand. Blitze durchzuckten seinen Kopf, indem es dröhnte wie von einem Hammerschlag. Er rappelte sich auf, taumelte, wankte. Das Fluggerät lag einige Schritte entfernt auf dem Boden. Es schien unbeschädigt zu sein. Schon kamen Gustav und Eulitz und alle anderen den Hang hinuntergelaufen. Doch Agnes war die Erste, die bei ihm war. »Wir haben es geschafft«, rief Otto ihr laut zu. Die Anspannung, das überwältigende Fluggefühl, der Triumph, nach jahrelangen Vorarbeiten endlich die Schwerkraft besiegt zu haben, wenigstens für 2 oder 3 Sekunden, das alles euphorisierte ihn wie ein Drogenrausch. Er hätte beim Absturz ein Bein verlieren können, er hätte es in diesem Moment nicht gemerkt. In Agnes' Miene war keine Freude zu sehen, nur ein wie in Stein gemeißelter Vorwurf. Du blutest, war das Einzige, was sie sagte.
Ja, vielen Dank für diese Textstelle. Ich denke, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen. Und ich finde die auch sehr schön ausgewählt, muss ich sagen. Also das ist ja wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein sozusagen im Leben des Protagonisten. Und ja, am Ende aber eigentlich vielleicht doch ein bitterer Nachgeschmack. Vielen Dank dafür. Und du schreibst ja auch, also du hast gerade schon gesagt, jetzt das 8. Buch. Und das ist ja immer so ein relativ regelmäßiger Rhythmus. Also es sind immer ungefähr 2 Jahre zwischen deinen Veröffentlichungen, glaube ich. Mhm. Aber du hast ja verhältnismäßig gar nicht so viele Lesungen jetzt im Vergleich zu anderen AutorInnen. Woran liegt das? Ist das nicht so dein Ding oder ergibt sich das nicht?
Ja, ich muss zugeben, ich forciere das von mir aus nicht selbst. Also ich rufe jetzt nicht die Buchhandlung an und sage, möchtet ihr nicht eine Lesung mit mir machen? Sondern es ist in der Regel so, dass die Buchhändler oder auch andere Veranstalter auf mich zukommen, mich anfragen. Und meist sage ich dann auch ja. Ich mache das ab und zu ganz gerne, aber es ist jetzt nicht, also es muss nicht mein Lebensinhalt sein.
Einige Lesungen gab es natürlich trotzdem, auch hier in Rostock. Wo war denn bis jetzt deine schönste persönliche Begegnung mit LeserInnen auf so einer Lesung? Danach quatscht man ja doch manchmal. Was war so dein schönstes Erlebnis?
Im Februar hatte ich eine Lesung in meiner alten Heimatstadt Braunschweig. Und allein wie es dazu gekommen ist, war sehr bemerkenswert. Vor 2, 3 Jahren war ich mal in Braunschweig und wollte mal gucken, wie es denn meiner alten Universität so geht und wo ich damals studiert habe. Und fand das aber nicht mehr. Also das Gebäude war da, aber es war nicht mehr, keine Germanistik und keine Geschichte mehr drin. Ja, und gut, habe ich auch weitergesucht, aber ich habe nirgendwo was gefunden. Wollte jetzt auch nicht nachfragen, wo das nun ist, jetzt heutzutage. Und dann war ich wieder zu Hause und ein paar Wochen später kriegte ich eine E-Mail von der TU Braunschweig, von der Technischen Universität Braunschweig, von der Germanistik dort, von der Professorin. Und ja, dachte, das ist jetzt aber ein Zufall. Und sie schrieb halt, dass ihr das Buch sehr gut gefallen hat und würde mich gerne mal für eine Vorlesung einladen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja... Ist ja eine interessante Sache, sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Und naja, und dann haben wir das auch gleich noch verbunden. Dann hatte sie noch eine Lesung in Braunschweig organisiert am Abend vorher. Und am nächsten Tag war die Vorlesung praktisch in einem Hörsaal, wo ich früher dann normalerweise hier ganz hinten gesessen hatte, stand ich nun vorne und habe dann etwas über historische Romane auch erzählt. Und das war eigentlich, das war eine sehr spannende Geschichte, ja.
Zum Abschluss des Gesprächs habe ich Axel dann noch gefragt, wie es mit seinem aktuellen Projekt läuft. Im April 2025 wird nämlich ein neuer Roman mit dem Titel Die Herrin der See erscheinen. Es geht aber nicht, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte, wieder um Wikinger, sondern um einen Kaperfahrer namens Paul Benecke. Natürlich hat mich brennend interessiert, was Axel uns denn jetzt schon über seinen Protagonisten und diese Geschichte verraten kann.
Ja, ein bisschen. Also ich darf natürlich noch nicht zu viel verraten, weil das ist ja noch alles. Zum einen ist es noch in Arbeit, zum anderen erscheint es ja, wie du schon gerade gesagt hast, im April. Es spielt also in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Der historische Hintergrund ist der sogenannte Hansisch-Englische Krieg, den es damals gab, den Seekrieg. Und da kämpfte auf Seiten der Danziger, die ja zu dem Hanseverbund gehörten, der Kaperfahrer Paul Benecke. Das ist eine Figur aus der Historie, über den nicht allzu viel bekannt ist, was wieder natürlich schön ist für den Romanautor, der sich da einiges ausdenken darf. Und diese Geschichte fand ich recht faszinierend. Und als ich da gelesen hatte drüber und habe das dann weiterverfolgt und ja, und es ist, dann habe ich überlegt, wie könnte ich das machen? Wie kann ich da herangehen an diesen Paul Benecke, der ja, sagen wir mal so, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so auch unter den Nationalsozialisten, aber auch schon vorher im Kaiserreich, sehr glorifiziert wurde. Da gibt es einige Romane aus der Zeit. Der große Seeheld, der Recke und der, ja, wie wurde er noch genannt? Der deutsche Seevogel und so, der also auf der richtigen Seite kämpfte. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, Moment, ein Kaperfahrer? Es ist kein Seeräuber. Seeräuber sind ja praktisch Gesetzlose. Kaperfahrer sind Seeräuber, die mit einem sogenannten Kaperbrief ausgestattet sind, die also ja für sich das Recht rausnehmen. Sie würden rechtlich handeln, indem sie die anderen überfallen und ausplündern. Wie konnte ich den nun also darstellen, habe ich mir überlegt. Und das ist ja kein netter Zeitgenosse unbedingt gewesen. Also wie und kein großer Held. Und dann wollte ich doch ja mehr so eine gebrochene, zwiespältige Figur darstellen und habe dann praktisch, arbeite dann so mit einem Außenblick von einer anderen Figur auf ihn.
Ich würde sagen, unsere Zeit geht jetzt so langsam dem Ende zu. Aber ich danke dir, Axel, dass du hier bei uns beim Kapitelrauschen warst. Und wir freuen uns natürlich auf deinen neuen Roman. Vielleicht kannst du nochmal Titel sagen und wann der erscheint und wo.
Der Roman heißt Die Herrin der See. Er erscheint im April 2025 und erscheint im Rowohlt Verlag wie alle meiner Bücher. Also die letzten beiden sind im Kindler Verlag erschienen, aber der gehört ja zum Rowohlt Format.
Wir bleiben gespannt. Vielen Dank, dass du hier warst.
Halt, stopp, noch nicht abschalten, denn was wäre Kapitelrauschen ohne unsere Rubrik Rascheln aus dem Zettelkasten? Passend zu Axel Meyers historischen Romanen hat meine Kollegin Anna Ahlers mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska über das Verschwimmen von Fiktion und Wirklichkeit in der Literaturgeschichte gesprochen.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Herzlich willkommen, Stefan Leska. Ich freue mich, dass wir uns heute dem historischen Roman widmen und dem Ganzen jetzt etwas genauer auf den Grund gehen. Schön, dass du heute wieder dein Wissen mit uns teilst.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank.
Ich habe von Axel S. Meyer Der Sonne so nah gelesen über Otto Lilienthal und Graf Ferdinand von Zeppelin. Genau, also die ersten Flugversuche, sage ich mal, der Geschichte. Und ich habe vorm Lesen immer so ein bisschen, oh ja, historische Kost, sage ich jetzt mal, schwere Kost. Habe dann aber sehr schnell festgestellt, man wird direkt in ein Setting reingeworfen, man lernt spannende Leute kennen und ja, die Historie wird super mitreißend erzählt. Und das ist auch so ein bisschen das, worum es jetzt im Gespräch geht, nämlich Fiktion und Geschichtsschreibung. Lass uns doch erstmal mit einer Definition beginnen. Wo unterscheidet sich beides oder wo sind auch Ähnlichkeiten?
Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass man, wenn man Geschichtsschreibung hört oder wenn man den Beruf des Historikers vor Augen hat, jetzt nicht unbedingt an Fiktion denkt. Was ist also an, wenn man ein historisches Werk über den Zweiten Weltkrieg liest zum Beispiel, was soll daran Fiktion sein? Geschichtsschreibung, Historie hat mit Daten und Fakten zu tun. Und wenn ein Historiker ein Buch schreiben möchte über, sagen wir mal, die Schlacht von Stalingrad, die im Februar 43 dann so langsam zu Ende ging, dann kann er natürlich nicht nur Daten und Fakten präsentieren, sondern muss davon erzählen.
Mhm.
Das heißt, er muss sich entscheiden, wie er davon erzählen möchte. Er könnte zum Beispiel es so erzählen, dass wir die Geschichte der Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad lesen, anhand historischer Fakten und Daten, Archivdokumenten und sonstigem. Er könnte es aber auch so darstellen, dass er uns erzählt, wie der Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus begann.
Mhm.
Das heißt, wir hätten jeweils ein auf Daten und Fakten gestütztes Buch vor uns, das aber die Ereignisse jeweils anders wertet.
Mhm.
Und das ist eben das, was das Fiktionale vielleicht nicht, aber das, was so die dichterische Entscheidung eines Historikers ist. Mitte der 80er hat ein berühmter Historiker, Hayden White hieß der, die These aufgestellt, dass eben das die dichterische Entscheidung des Historikers sei. Wie ich also Daten und Fakten in einer Plotstruktur aufbereite. Denn ich muss das tun, wenn ich von ihnen erzählen möchte. So hängen also Fiktion und Geschichtsschreibung irgendwie doch zusammen. Das mag überraschen, aber das ist seit Hayden White eigentlich, ja nicht Konsens, aber doch gängige Meinung, dass ein Historiker sich darüber bewusst sein muss, wenn er von historischen Abläufen erzählt, eben sich fiktionaler dichterischer Strategien bedient.
Heißt es denn auch umgekehrt, dass es dann auch solche Regeln für Autoren oder ja, Literaten gibt, die fiktional schreiben?
Also da sind wir jetzt beim Verhältnis wieder von Fiktion und Wahrheit oder Fiktion und Tatsachen. Und da muss man erstmal sagen, grundsätzlich ist Fiktion nicht mit solchen Kategorien zu bewerten.
Ja.
Man könnte jetzt nicht sagen, wie Platon es in seinem berühmten Dialog Der Staat getan hat, man könnte also nicht sagen, Dichter lügen. Denn Fiktion und Dichter behaupten erstmal nichts. Das heißt, also fiktionale Werke sind nicht mit Tatsachen oder mit Wahrheit zu messen. Sie ist nicht verifizierbar. Das kann sie natürlich trotzdem tun, aber sie ist nicht mit diesen Kategorien Wahrheit und Tatsachen, Stimmigkeit bewertbar.
Das macht dann der Leser aus, quasi mit sich selber.
Ja, so einfach ist es nicht, da kommen wir vielleicht noch drauf. Also Fiktion muss nicht, aber sie kann mit Tatsachen zu tun haben. Sie kann Tatsachen, die stimmig sind und die Stimmen einbauen. Wenn sie das tut, sollten sie auch stimmen. Also wenn ein Dichter schreibt, an dem und dem Tag, an dem und dem Jahr war es so und so viel Grad warm und er will auch, dass das so wahrgenommen wird, dann sollte das auch stimmen. Aber sie muss es nicht.
Und was genau passiert jetzt zum Beispiel, wenn ein Autor oder ein Dichter sich dazu entscheidet, Fiktion vor historischer Kulisse niederzuschreiben. Ja, was passiert da literaturwissenschaftlich? Was könnte passieren?
Ja, ganz viel. Also wenn wir zum Beispiel einen historischen Roman lesen, aus wo halt Graf Zeppelin und Otto Lilienthal vorkommen, dann kann man sich schon fragen, woher weiß ich denn, wenn da zum Beispiel nicht Roman draufsteht, dass ich jetzt ein fiktionales Werk lese und woher weiß ich also, dass ich jetzt nicht nachgucken brauche, ob Otto Lilienthal an dem und dem Tag das und das wirklich erlebt hat. Und da spricht die Literaturwissenschaft von sogenannten Pakten.
Mhm.
Das ist ein Begriff in Bezug auf die Autobiografie, den der französische Literaturwissenschaftler Philippe Lejeune geprägt hat. Und der sagt eben, wenn ich zum Beispiel als Leser einen Text lese, der eine Ich-Erzählung ist, aus einer rückblickenden Sprechsituation heraus und ich irgendwann auch merke, Erzähler, Hauptfigur und Autor tragen den gleichen Namen, dann weiß ich, dass ich eine Autobiografie lese oder eine autobiografische Erzählung und dann weiß ich auch, dass ich diesen Text als Lebensbericht des Autors lesen kann und darf. Das ist also der sogenannte autobiografische Pakt. Jetzt kann dieser Pakt aber wechselseitig unterlaufen werden. Von mir, indem ich zum Beispiel bei irgendwelchen Begebenheiten sage, das kann der so aber nicht erlebt haben. Oder eben vom Text, indem er sich trotzdem entscheidet, zu fiktionalisieren.
Ja.
Also bestimmte Begebenheiten nicht so darzustellen, wie sie wirklich waren. Und das dürfte bei Autobiografien die Regel sein, ob sie nun fiktional sind, ob sie nun Romanautobiografien sind oder nicht. Das heißt, Pakte, das sind also Lektürevoraussetzungen, unter denen ich beginne, einen Text zu lesen, den ich aber nicht die ganze Lektüre überfolgen kann. Also ich kann in Autobiografien, in historischen Romanen kann ich Tatsachen finden, in Autobiografien kann ich Fiktionales finden.
Ja.
Der fiktionale Pakt zum Beispiel würde fordern, dass ich eben nicht Aussagen des Textes an der außerliterarischen Wirklichkeit überprüfe und dass ich sie nicht daran messen darf. Wenn sie stimmen, dann stimmen sie, wenn sie nicht stimmen, ist es kein Kriterium für gute oder schlechte Fiktion. Das sind also die Pakte, die ein Text mit mir schließt.
Das heißt, als Leser mache ich diesen Pakt auch irgendwo mit mir selber aus. Weil wenn ich mir jetzt mich daran zurückerinnere, dass ich der Sonne so nah gelesen habe und mich an manchen Stellen dann gefragt hat, na, schaue ich das jetzt bei Wikipedia nach oder lasse ich's? Mhm. Auf welchen Pakt lasse ich mich quasi ein als Leser?
Genau. Also wenn auf einem Buch Roman steht, dann lasse ich mich auf den fiktionalen Pakt ein. Steht auf dem Buch Autobiografie, lasse ich mich auf den autobiografischen Pakt ein. Steht auf einem Buch historische Darstellung, lasse ich mich auf einen Wahrhaftigkeitspakt vielleicht ein. Obwohl ich dann trotzdem, wie anfangs gesagt, wissen muss, dass es auch da fiktional oder Fiktionalisierungsstrategien oder Strategien geben kann, die aus der Fiktion oder aus dem fiktionalen Bereich stammen.
Und wenn man jetzt geschichtliche Begebenheiten, sag ich mal, in eine andere Richtung hin erzählt, hat das auch gewisse Vorteile, also auch vielleicht für die geschichtlichen Tatsachen?
Man könnte ja zum Beispiel sagen, warum muss ich Fiktion diesen engen Mantel auflegen und sich sagen, ich will jetzt den Tatsachen zumindest ein Stück weit folgen. Warum muss ich also die Geschichte von Otto Lilienthal und Graf Zeppelin erzählen? Ich könnte doch auch zwei Pioniere erfinden, die irgendwann mal die Luftfahrt revolutioniert haben. Und da ist das Spannende, dass Fiktion, wenn sie sich vor historischer Kulisse verortet oder wenn sie sich entscheidet, verbürgten Tatsachen zu folgen, sich genau in diese Lücken drängen kann. Mhm. Sie kann also erzählen, was vielleicht nicht ganz sicher ist, was man nicht ganz sicher weiß.
Ja.
Und daraus entspringt ihre Faszination. Das ist das eine, wofür sie sich entscheiden kann, oder sie kann entscheiden, ich erzähle es komplett neu. Und Axel S. Meyer entscheidet sich dann eher für die Lücken.
Ja.
Also wenn wir zum Beispiel seinen Roman über Linné nehmen, der Mann, der die Welt ordnete. Dann gibt es ja diese Figur Johann Georg Sigesbeck, ein Gegenspieler von Linné, den hat es auch wirklich gegeben, hat also in St. Petersburg Botanik unterrichtet. Man weiß, er hat ein paar Gegenschriften zu Linnés System verfasst und dann hört es aber schon auf.
Also eigentlich eher langweilig.
Eigentlich, ja. Oder sagen wir, ob es langweilig war, wissen wir nicht, aber wir wissen halt wenig über sein Leben.
Ja, okay, perfekt.
Und das füllt Axel S. Meyer nun eben aus, indem er ihn wahnwitzige Sachen erleben lässt. Das wird fast zu einer Manie, dieses System von Linné widerlegen zu wollen. Also er reist dann zum Papst und bittet ihn doch bitte alle Bücher, die es von Linné gibt, zu verbrennen und es zu verbieten. Nun findet man in Rom aber nicht genug Exemplare, weswegen er selbst ins Gefängnis kommt. Er verbringt eine Nacht im Sarg Friedrichs des Ersten. Also das sind so wahnwitzige Geschichten. Und die würde man natürlich nie bei Wikipedia nachgucken. Weil es eben dieser fiktionale Pakt ist. Jetzt habe ich ja vorhin davon gesprochen, dass ein Text, ein fiktionaler Text, Pakte auch unterlaufen kann. Und das ist bei Axel S. Meyer ganz interessant. In seinem Roman über Lilienthal und Zeppelin gibt es nämlich vorher eine Notiz. Man kennt ja diese Notizen in Romanen. Personennamen sind frei erfunden.
Ja,
jegliche Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist rein zufällig. Da weiß ich schon, so ganz zufällig sind sie nicht. Also der Roman schließt einen Pakt mit mir und ich weiß, das wird da unterlaufen. Der Axel S. Meyer macht das jetzt ganz spannend. Er sagt nämlich als Vorrede zu seinem Roman über Lilienthal und Zeppelin, vieles in diesem Roman hat sich so zugetragen, manches vielleicht, einiges entspringt dem Reich meiner Fantasie. So, jetzt kann ich mich als Leser bei jeder Begebenheit fragen, hat sie sich so zugetragen, hat sie sich vielleicht so zugetragen oder ist es der Fantasie von Axel S. Meyer entsprungen? Das heißt, es ist hier von vornherein unklar, an welcher Stelle des Romans welcher Pakt nun gilt.
Ja. Das heißt, man rätselt so ein bisschen, man springt zwischen den beiden Pakten hin und her, was den Roman ja dann letztendlich auch packend macht. Was mich zuletzt vielleicht noch interessieren würde, würdest du sagen, dass dadurch auch in Anführungsstrichen, sage ich mal, die Gefahr besteht, dass durch die Fiktionalisierung sich die Menschen die Dinge besser merken, weil sie eben leichter im Kopf bleiben und dadurch falsche Erinnerungen durcheinandergebracht werden?
Die Gefahr besteht durchaus. Eine größere Gefahr ist natürlich, dass diese Romane eben doch als Texte mit faktualem Anteil gelesen werden. Also es ist Maxim Biller zum Beispiel passiert mit seinem Roman Ezra, der mittlerweile verboten ist, weil ein paar Personen aus Billers näherem Umfeld dagegen geklagt haben, dass sie da so und so dargestellt werden. Die heißen anders, aber sie haben eben so viel Ähnlichkeit mit den realen Figuren, dass sie sich eben dort diffamiert fühlten.
Ja.
Und da sind wir zum Beispiel in der Kategorie des Schlüsselromans, der ganz interessant ist. Ein Schlüsselroman verschlüsselt ja Dinge, die wirklich passiert sind. Mhm. Er verschlüsselt Personen, die es wirklich gab. Er will aber entschlüsselt werden, sonst würde er nicht funktionieren. Aber natürlich ist es auch so, dass man bei Axel S. Meyer sagen kann, vielleicht merke ich mir jetzt doch eher, dass Johann Georg Sigesbeck im Sarg Friedrichs des Ersten eine Nacht zugebracht hat. Und ich merke mir eher weniger, dass er die und die Gegenschrift zu Linné verfasst hat. Ja. Aber da sind wir wieder bei den Pakten. Ich muss mir als Leser bewusst sein, das kann ich mir zwar merken, aber als fiktionale Begebenheit. Das hat also vielleicht wenig oder gar nichts mit dem Leben von Johann Georg Sigisbeck zu tun.
Und dann gibt es ja auch immer noch die Rezensenten, die das Ganze einordnen und wo sich die Leser auch nochmal einen Einblick erhaschen können.
Hoffentlich richtig, ja.
Richtig. Danke für deinen Einblick, Stefan, und bis bald.
Gerne.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Das war's auch schon mit dieser Folge Kapitelrauschen. Und vielleicht habt ihr ja, wie ich, jetzt Lust bekommen, die Nase mal wieder mehr ins Geschichtsbuch zu stecken. Oder in den historischen Roman. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und folgt auch dem Literaturrat MV auf Instagram, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin Lisa Gerlach und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.